Die Entscheidung vom OLG Karlsruhe vom 13. Februar sagt ja jetzt im Grunde, Kontext darf diese Artikel wieder publizieren, in denen aus den Chatprotokollen des AfD-Mitarbeiters Marcel Grauf zitiert wird und erklären, dass sich Grauf darin menschenverachtend, rassistisch und demokratiefeindlich geäußert hat. Die Vorinstanz hatte jetzt vergangenes Jahr noch anders entschieden und gesagt, die Vorinstanz sei nicht in der Lage zu entscheiden, ob die Äußerungen in diesen Chats tatsächlich von Grauf stammen. Das sieht jetzt das OLG Karlsruhe anders. Wie kam denn diese unterschiedliche Bewertung jetzt zustande?
Aus meiner Sicht war das Landgericht Mannheim von der Dynamik dieses Falles völlig überrascht. Wir reden von einem Menschen, der sich wünscht, dass es einen neuen Holocaust gibt, der betreffend Asylneger knietief im Blut stehen möchte, der auf Leichen pissen möchte, der einen Bürgerkrieg mit Millionen von Toten fordert und im Landtag inhaltliche Arbeit für zwei AfD-Abgeordnete leistet. Das hat das Landgericht Mannheim als, ich zitiere, kalter Kaffee und eine langweilige Geschichte bezeichnet, obwohl der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt war mit Medienvertretern. Und als wir dann eine Umzugskiste mit Beweismaterial dem Gericht vorgelegt haben, nämlich einen kompletten Ausdruck von über 10.000 Seiten dieser Chatprotokolle, aus denen Kontext zitiert hat, fühlte das Gericht sich überrascht, möchte ich mal sagen, und jedenfalls in diesem Verfahren nicht in der Lage, dieses ganze umfangreiche Beweismaterial vor dem Hintergrund der Kontrolle durch die Medien, die in der Verhandlung anwesend waren und über den Verlauf des Prozesses auch intensiv geschrieben haben, zu urteilen. Und deswegen kam dieses Urteil aus meiner Sicht zustande, das ja lapidar sagt, wir, das Landgericht Mannheim, sind nicht in der Lage, dieses umfangreiche Beweismaterial zu prüfen. Und genau das hat das OLG Karlsruhe anders getan. Der Senat, der den Fall entschieden hat, ist ein im Patentrecht weltweit anerkannter Senat, der gewohnt ist, tief in die Materien einzusteigen und sich mit Sachverhaltsdetails zu befassen. Und siehe da, wenn man auf die Fakten schaut, kommt man auch zu einem vernünftigen Ergebnis.
Jetzt gab es ja auch die eidesstattliche Erklärung von Marcel Grauf, nicht Urheber dieser Äußerung in den Chats gewesen zu sein. Was passiert denn jetzt mit dieser Erklärung?
Diese eidesstattliche Versicherung hat letztlich eingeräumt, dass von diesen 10.000 Seiten Material 9.950, wenn man so möchte, von ihm sind. Aber ausgerechnet und nur die streitgegenständlichen Äußerungen, die seien nicht von ihm. Das war schwierig zu verstehen. Ich drücke mich zurückhaltend aus. Und die Frage, ob Marcel Grauf gelogen hat oder nicht, die sich aufdrängt aus meiner Sicht, wird die Staatsanwaltschaft prüfen müssen. Ich habe bereits in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht eine Strafanzeige wegen falscher Versicherungen Eides stattgestellt.
Jetzt ist ja diese Versicherung, nicht Urheber der Äußerung zu sein, nur ein Teil der Begründung für die Klage von Marcel Grauf gewesen. Ein anderer Teil ist, dass Kontext ihn bei vollem Namen nennt und als Mitarbeiter der AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum und Heiner Merz identifiziert. Hier sagt das OLG Karlsruhe jetzt, das Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiegt gegenüber dem beantragten Schutz der Privatsphäre. Heißt das implizit denn auch, wäre Grauf nicht AfD-Mitarbeiter im Landtag, sondern eine Privatperson, dürfte er nicht bei vollem Namen genannt werden?
Das kann durchaus sein. Worum es hier geht, ist, dass jemand, der mit den von mir vorhin zitierten Äußerungen seine Anschauungen zeigt, so jemand inhaltliche Arbeit für Abgeordnete der AfD in der Herzkammer der Demokratie im Parlament leistet. Und das Oberlandesgericht hat nicht einfach gesagt, da überwiegt das Interesse der Öffentlichkeit an Information. Es hat zwei Dinge ganz ausdrücklich auch in der mündlichen Urteilsbegründung festgestellt. Erstens, es gibt ein sehr starkes öffentliches Interesse zu erfahren, wer da was im Landtag arbeitet und welcher Gesinnung er ist. Und das Zweite ist, über so jemanden darf man unter Namensnennung berichten. Warum? Die Bevölkerung hat Anspruch darauf, dass Ross und Reiter genannt wird. Ross und Reiter, und Namen der Leute, die eben im Parlament mit dieser Gesinnung inhaltlich arbeiten.
Jetzt könnte man Parallelen ziehen zum Fall von Jannik Hendricks. Der wurde erst vor wenigen Wochen entschieden. Hendricks hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Ärztinnen und Ärzte angezeigt, die auf ihren Homepages darauf hinweisen, dass sie Abtreibungen vornehmen. Und das war auch der Auslöser für diese erneute Debatte um den Paragraphen 219a, dem so genannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Hendricks hatte auch mehrere Interviews gegeben, war also selbst mit der Presse in Kontakt, hatte aber immer darauf bestanden, dass er nicht bei seinem Namen genannt wird, sondern hat einen Alias benutzt. Das Nachrichtenportal BuzzFeed ist dem nicht gefolgt, diesem Wunsch oder dieser Aufforderung, sondern hat Hendricks bei seinem Namen genannt. Dem wurde jetzt auch wieder Recht gegeben. Wo berühren sich denn diese beiden Fälle?
Ich denke, es gibt einen Berührungspunkt und es gibt einen Unterschied. Der Berührungspunkt ist, dass auch im Fall Hendricks gilt, wer in einem öffentlich relevanten Thema agiert, der muss ertragen, dass Ross und Reiter genannt werden. Die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung in einer Demokratie findet mit offenem Visier statt. Das ist im Fall Grauf nicht anders als im Fall Hendricks. Im Fall Hendricks gibt es aber auch einen Unterschied. Der Unterschied ist, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung im Zeitalter der sozialen Medien immer rauer und immer, ich will fast sagen, brutaler im Umgang wird. Und das Ganze unter dem Deckmantel der Anonymität. Wenn jemand sich sorgt, unter Namensnennung an einer gesellschaftlichen Diskussion teilzunehmen, dann muss man ihm andererseits aber auch den Schutz der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen eigentlich alle bestrafen, die unter dem Deckmantel der Anonymität sich nicht in einer demokratiewürdigen Weise über andere äußern. Das ist der Unterschied zum Fall Hendricks. Das hat aber mit dem Fall Grauf nichts zu tun. Im Fall Grauf geht es einzig und allein darum, ob es einen Anspruch der Öffentlichkeit gibt, zu wissen, welche Gesinnungen Leute haben, die im Parlament inhaltlich arbeiten.
Das OLG Karlsruhe sagt jetzt, diese Entscheidung ist nicht anfechtbar. Das gilt aber nur für den Eilantrag. Das Hauptsacheverfahren steht sowohl dem Kläger wie den Beklagten noch offen. Glauben Sie denn, dass das noch einmal verhandelt wird, das Thema?
Das ist die Entscheidung von Marcel Grauf. Dieser Prozess hatte ja sicherlich auch die Funktion, Presse einzuschüchtern. Das war ja rund um die Berichterstattung Marcel Grauf ja zu erkennen, dass nicht nur Marcel Grauf persönlich, sondern auch die AfD bzw. AfD-Fraktionen sich an anderen Gerichten in Deutschland mit Unterlassungsklagen gegen Presseorgane gewandt haben. Da geht es auch darum, einzuschüchtern und durch das Führen eines Prozesses Kosten zu produzieren. In Zeiten Klammerkassen sind Verlage und bei Kontext reden wir von einem gemeinnützigen Verein, der durch Mitgliederbeiträge und Spenden finanziert wird. Und solchen Presseorganen das Veröffentlichen mit einer Gefahr zu belegen, dass sie prozessual in Anspruch genommen werden und es dann eben besser bleiben lassen. Also die Schere der Zensur klappert da mit der Drohung finanzieller Nachteile. Und wenn man das zugrunde legt, ist sicherlich eine Sorge, die man haben muss, dass Grauf, von wem auch immer finanziert, sich dieses gleiche Prozessieren nochmal antut. Dass das im Interesse von Marcel Grauf ist, kann ich nicht erkennen. Die Veröffentlichung von Kontext wäre eine Randnotiz geblieben, hätte sich Grauf nicht prozessual dagegen gewehrt und dieses große Medieninteresse überhaupt erst geschürt. Jetzt ist sein Schaden maximal. Jeder kennt seinen Namen, jeder kennt seine Anschauungen. Wenn er das Gleiche nochmals in einem Hauptsacheverfahren machen möchte, das dann zu exakt den gleichen Kammern und Senaten geht wie das einstweilige Verfügungsverfahren, dann können wir das nicht verhindern, haben davor aber auch keine Sorge, denn die Faktenlage ist so eindeutig und der Fälschungseinwand so an den Haaren beigezogen, dass da wenig anderes bei rauskommt im Hauptsacheverfahren als im einstweiligen Verfügungsverfahren.